Irgendwas ist immer.
Der Führungspodcast. Als Führungskraft geht es ja auch immer darum, Verbesserungspotenziale zu analysieren und heben und zu heben. Und deswegen, Leute, machen wir heute einen kleinen Selbsttest. Ich lade euch ganz, ganz herzlich dazu ein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas ist immer. Heute soll es um das Thema Resilienz gehen und warum ich der Meinung bin, dass da bei mir ganz aktuell einiges an Verbesserungspotenzial besteht, erzähle ich euch am Schluss. Was ist jetzt eigentlich Resilienz? Resilienz ist die Fähigkeit, dass man sich von Schwierigkeiten und Rückschlägen schnell wieder erholt, dass man sein eigenes Stresslevel reduzieren kann, um gut mit neuen Anforderungen umgehen zu können. Das habe ich jetzt einfach mal so aufs Arbeitsumfeld gemünzt. Selbstverständlich kann man Resilienz auf alle Lebensbereiche anwenden. Warum ist Resilienz ein Thema, was immer mehr an Bedeutung gewinnt? Es ist vielleicht auch so ein Begriff, wo du denkst, ja, auch so ein Wort, was ich vor Jahren noch nie gehört habe und jetzt kommt ständig einer damit um die Ecke. Ich glaube, das ist gar nicht so überraschend, wenn man sich mal überlegt, wie viele Veränderungen es jeden Tag gibt oder in immer kürzeren Abständen gibt, wie viele unterschiedliche Einflüsse auf Menschen einprasseln, wie viele schlechte Nachrichten einem auch jeden Tag begegnen und wie viele vermeintliche Krisen einem immer vor die Augen geführt werden, sei es jetzt im Weltgeschehen, sei es politisch, aber auch im Arbeitsumfeld, Rezensionen, Preiserhöhungen, Energiekrise und so weiter und so fort. Also es vergeht ja kein Monat, wo nicht eine neue Krise irgendwo ausgerufen wird. Und es macht natürlich was mit einem. Ihr werdet das vielleicht auch selbst an euch merken, dass es Phasen gibt, wo euch das mehr belastet und wo euch das länger beschäftigt, sowas. Und dann wieder Phasen, wo du sagst, ach naja, ich steck's eigentlich im Moment ganz gut weg. Hilft dir alles nichts, heiter weiter. Und genau dieses Spektrum zwischen, oh Gott, absolute Katastrophe und, naja, kriegen wir schon irgendwie hin, das ist ganz direkt mit unserer Resilienz verbunden. Jetzt gibt's zwei unterschiedliche Aspekte bei dem Thema. Das eine ist mal die persönliche Resilienz entwickeln und stärken. Und da habe ich mir gedacht, da gehen wir heute mal gemeinsam durch die einzelnen Punkte, die ich dazu recherchiert habe. Und schauen einfach mal, wie es bei uns jeweils damit ausschaut. Beim ersten Punkt musste ich dann schon grinsen, als ich den gelesen habe. Das war der Punkt Achtsamkeit praktizieren. Tipp war, Achtsamkeit kann Ihnen helfen, sich Ihre Gedanken und Gefühle bewusst zu werden, ohne dass Sie sofort darauf reagieren müssen. Erstens, ich reagiere immer sofort. Ihr braucht nur Flo oder meinen Kollegen Roman zu fragen. Ich bin eine sehr impulsive Person. Kostet viel Energie, verursacht viel Drama, aber ist manchmal auch sehr unterhaltsam, glaube ich. jetzt soll man da Techniken wie Meditation oder bewusstes Atmen oder Hypnose anwenden, um eben diese Achtsamkeit zu praktizieren und die eigene emotionale Reaktion auf Herausforderungen, Achtung, zu moderieren. Fand ich auch ein mega Begriff. Ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Ich habe jede Menge Achtsamkeits-Apps auf meinem Handy. Ich habe ein Headspace-Abo, ich habe Calm, ich habe jetzt eine neue Hypno-App auch auf dem Handy. Wie das halt so ist, ne? Früher Jamba-Spar-Abo, hätten wir es schon lang kündigen müssen, weil der Anteil am Taschengeld zu groß gewesen wäre. Ja, jetzt mittlerweile hat man sie fürs gute Gewissen einfach auf dem Handy. Und verwendet sie nicht so regelmäßig. Aber ich bin mir sicher, die Urlaubszeit naht und vielleicht geht es euch auch so, da fasse ich dann immer so den Entschluss, ab jetzt werde ich ein anderer Mensch, na, jetzt geht's los. Und dann wird auch jeden Morgen wieder meditiert. Also genau so lang, bis der erste Arbeitstag wieder kommt. Am ersten Arbeitstag mache ich es dann manchmal noch in der Mittagspause. Am zweiten lasse ich dann schon einfach nur die Meditation im Hintergrund laufen. während der Mittagspause und passt gar nicht mehr richtig auf. Also Punkt Achtsamkeit praktizieren, definitiv Luft nach oben. Da gehören ja auch so Sachen wie, mit rein, wie nicht ständig am Handy sein und mal im Moment sein. Ja, das ist eine Katastrophe bei mir. Ich schaue meine Bildschirmzeit gar nicht an. Ich habe die Auswertung ausgeschalten. Ich brauche ja nicht noch ein noch schlechteres Gewissen. Aber vielleicht schaut es bei euch ja besser aus mit Achtsamkeit praktizieren. Der zweite Punkt ist auf körperliche Gesundheit achten. Körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Aktivität. Ausreichend Schlaf. Ausgewogene Ernährung. Das sind wichtig, um das Stressniveau zu senken und die mentale Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Da habe ich auch noch Ausbaupotenzial, darf ich ganz ehrlich sagen. Aber es sieht schon ein bisschen besser aus als beim Achtsamkeit praktizieren. Ich musste tatsächlich das Wort nochmal nachschauen, so achtsam bin ich. ich glaube, bei diesem Thema körperliche Gesundheit, also es gibt ja so Leute, bei denen ist das einfach schon eine Gewohnheit, regelmäßig zum Sport zu gehen. Mein Mann war beim US-Militär und der hat das noch so drin von seiner Militärzeit, dass der wirklich 5-mal die Woche ohne Probleme zum Sport geht. Nicht, weil er das gern macht, nicht, weil er jetzt sagt, geil, Jim, sondern einfach, weil er es gewohnt ist. Und das finde ich mega beneidenswert. Und was ich auch, glaube ich, ganz gut finde bei dem Punkt, wo Corona da viel geholfen hat, waren die ganzen Pandemiehunde, die sich alle Leute angeschafft haben. Also die, die sie jetzt noch haben, die haben jetzt natürlich den Vorteil, dass sie regelmäßig raus müssen. Und das finde ich natürlich super. Aber das jetzt auf den nicht vorhandenen Pandemiehund zu schieben, wenn man sich nicht regelmäßig bewegt, das wäre jetzt auch ein bisschen unfair. Wir haben jetzt bei uns im Betrieb im Januar angefangen, eine kleine Bewegungspause jeden Tag zu machen, an 4 von 5 Tagen. Das finde ich schon total schön, weil man da einfach so einen kleinen Break mal zwischendrin hat und es nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Und seit Ostern haben wir jetzt auch 2-mal die Woche wirklich 1 Stunde Workout bei uns. Das ist so eine Art Tanzworkout bei uns im Betrieb. Und ich finde, das macht den totalen Unterschied. Jetzt gar nicht so sehr, wie ich sage, ja, hier, seit Ostern mache ich das jetzt, ich bin ripped. Das bei weitem nicht. Aber einfach, weil man an was anderes denkt, weil man mit den Gedanken mal aus so diesem Gedankenkarussell rauskommt. Deswegen finde ich weiß, das ist nicht für jeden was, ne? Aber deswegen finde ich dieses Tanzworkout eigentlich ganz schön. Bei mir im Gym gibt es auch Zumba. Ich glaube, also da habe ich mich noch nicht reingetraut. Die sind mir ein bisschen zu wild. Die sind schon so wild angezogen immer irgendwie. Ich weiß gar nicht. Aber ich komme vom Thema ab. Was ich an den Tanzworkouts so gut finde, du musst dich auf die Choreografie so ein bisschen konzentrieren, auf den Takt. Und wenn du es nicht tust, rennst du halt dann den Günther aus der Abteilung B34 einfach 4-mal die Stunde über den Haufen. Und das möchte man ja dann auch nicht. Und weil man sich da einfach mal auf was anderes konzentriert, ist man so aus dieser Gedankenspirale draußen, die man ja in schwierigen oder herausfordernden Situationen gerade so oft hat, ne? Das ist ja das, was es eigentlich schlimmer macht, dass man nur über das Problem nachdenkt. Und dann kommt man überhaupt nicht mehr zur Ruhe und kann dieses Stresslevel gar nicht mehr runterfahren. Von daher, ja, verstehe ich den Punkt mit der körperlichen Gesundheit natürlich und mit der körperlichen Aktivität. Und bin gespannt, was eure Go-To-körperliche Aktivität ist. Suitable for work. Also alle Antworten bitte suitable for work, die ihr uns dazu schickt. Der nächste Punkt in unserer Checkliste heißt Netzwerk aufbauen. Man braucht eine gute soziale Unterstützung oder beziehungsweise je besser dein soziales Netzwerk, deine soziale Unterstützung ist, desto besser ist es für deine Resilienz. Also, dass man Bezugspersonen hat, sei es Familie oder wenn das da aus persönlichen Gründen nicht geht, Freunde, aber auch Kollegen, die einem das Gefühl geben, dass man verstanden wird. Und ich glaube, das kann so ein absoluter Gamechanger sein. Ihr kennt es vielleicht von euch selber, man hat manchmal so Phasen, da denkt man, man ist der ärmste Mensch auf der Welt irgendwie und versinkt so in Selbstmitleid und denkt sich auch so, das kann überhaupt nicht mehr funktionieren, ich kann das gar nicht hinkriegen. Und keiner versteht mich und keiner sieht mein Problem. Und dann gibt es ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn man einen Freund hat, mit dem man das mal teilen kann. Wo man sich einfach mal kurz auskotzen kann. Und der dann sagt, ja, verstehe ich. Aber das wird schon wieder. Komm, das kriegen wir schon gemeinsam irgendwie hin. Aber der muss dann gar keine große Hilfe sein, weil oft sind es ja Sachen, gerade als Führungskraft, du kannst ja nicht einfach deine Aufgaben an irgendjemanden abgeben. Jetzt an meine Nachbarin Heidrun. Ich kann ja nicht meine Probleme delegieren, aber einfach, dass man sie mal auskotzen kann und derjenige sagt, ja, da musst du ja nicht alleine durch. Das hilft schon viel, um das Stresslevel wieder zu senken. Und ich glaube, deswegen ist auch der Büro-BFF, also der allerbeste Buddy im Büro, so unglaublich wichtig, weil man da einfach mal sich mal kurz ja Luft verschaffen kann, sich mal gegenseitig wieder dann auf die Schulter klopfen kann und dann geht's weiter. Und das finde ich ja eigentlich eine der allerschönsten Einrichtungen im Büro, den Büro BFF. Nächster Punkt auf der Liste: lösungsorientiert denken. Statt sich auf das Problem zu konzentrieren, sollen wir versuchen, uns auf die Lösungen zu konzentrieren und Lösungen zu finden. Ist im ersten Moment so ein bisschen so, dafür werde ich bezahlt, um Lösungen zu finden. Aber das psychologische Prinzip, was dahinter steht, ist, dass wenn du darüber nachdenkst, wie kann ich diese Situation jetzt lösen, wie können die nächsten Schritte ausschauen, um die Situation zu verbessern, dann kommst du aus diesem passiven, oh Gott, so ein Problem bricht über mich herein, ins Aktive. Du gewinnst also ein Stück weit die Kontrolle über die Situation zurück, zumindest gefühlt. Und das ist in dem Fall alles, was zählt. Und es stärkt deine Selbstwirksamkeit, dass du also verstehst, ich bin nicht ein Opfer meiner Umstände, sondern ich kann aktiv was dazu beitragen, das zu verändern und die Situation zu verbessern. Und je öfter man das übt, umso besser man dieses lösungsorientierte Denken übt, umso besser kann man den Herausforderungen einfach begegnen und auch desto effektiver. Und dann wird schon dieses Loch, in das man dann manchmal droht reinzufallen, das wird schon gar nicht mehr so tief, weil man einfach sich denkt, hat man schon mal. Das habe ich schon mal hingekriegt, das kriege ich auch wieder hin, aus einer schwierigen Situation rauszukommen. Das ist, glaube ich, was, das ist so ein bisschen schwankend. Also manchmal funktioniert das sehr gut und manchmal, wenn es zu viel auf einmal wird, sehe ich tatsächlich dann auch echt nur noch die Probleme und keinen Weg raus. Das ist bei mir so ein bisschen eine Gratwanderung. Der nächste Punkt ist eine Sache, die mir wieder schwerer fällt. Eigene Erfolge und Stärken anerkennen. Der Tipp ist, man soll sich Zeit nehmen, um über bisherige Erfolge nachzudenken und Stärken zu erkennen. Das spielt dann auch wieder in diese Selbstwirksamkeit mit rein, weil du weißt, das und das habe ich alles schon mal geschafft und schon mal erreicht. Das kann ich auch wieder schaffen. Das ist eine Sache, die fällt mir bei anderen Personen leichter oder auch wenn es um das ganze Unternehmen oder das ganze Team geht, dann fällt es mir leichter zu sagen, klar ist das jetzt scheiße, dass das Projekt gerade an dem und dem Punkt ist, aber schau mal, wir haben das bei Projekt Y und bei Projekt 4711 auch schon mal gehabt und das haben wir ja auch geschafft. Es ist ja noch immer gut geworden, ne? Wir haben es ja noch immer irgendwie hingekriegt. Also wenn ich mich da so ein bisschen rauszoomen kann, dann fällt mir das leichter, als wenn es um meine eigene persönliche Arbeit geht. Ich weiß nicht, ob euch das da vielleicht ähnlich geht. Da hilft mir dann aber wieder mein Netzwerk, mein Freundeskreis, der dann sagt, schau mal, was du schon alles geschafft hast. Also der nimmt mich dann da wieder mit und hält mir dann meine eigenen Meilensteine nochmal vor Augen und sagt, schau mal, das hast du schon gemacht und das klappt und das ist eine Stärke von dir. Weil sie ja dann auch wieder die Wichtigkeit von diesem Netzwerk ja dann auch nochmal unterstützt. Jetzt ist man als Führungskraft ja nicht alleine im Berufsalltag, sondern man hat ja noch sein Team. Und so wichtig, wie die Resilienz für einen persönlich ist, so wichtig ist es im Arbeitskontext natürlich auch fürs ganze Team. Und ja, auch Teil unserer Führungsaufgabe, ein resilientes Team aufzubauen. Und wie kann denn dann sowas ausschauen? Was sind denn Faktoren dafür? Der eine Punkt ist die Wichtigkeit der offenen Kommunikation. Dieses Thema Kommunikation, das hat man immer und immer wieder. Aber auch hier kommt es natürlich wieder vor. Weil nur wenn diese offene Kultur und diese psychologische Sicherheit in einem Team da ist, kann man sich als einzelnes Teammitglied trauen, hey, ich kann jetzt mal sagen, wenn ich mit irgendwas struggle, ich kann jetzt mal ein Problem ansprechen, was ich jetzt hier sehe im Team. Ich kann um Hilfe bitten, weil ich an dem Punkt nicht weiterkomme oder weil ich halt vielleicht auch privat gerade ein Thema habe oder das irgendwie ausführen zu müssen. Ich kann halt gerade nicht mein A-Game bringen. Ich brauche jetzt einfach Unterstützung vom Team, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben. Und das ist ja das ganz, ganz Wichtige. Weil sobald diese Erfahrung da ist, so, hey, du hast ein Problem, das ist mir scheißegal. Ja, das war das erste und das letzte Mal, dass jemand das teilt. Und dann fehlt wieder diese Sicherheit und dieses Vertrauen dann auch in das Team. Deswegen sind hier auch wieder die Punkte regelmäßige Meetings sehr wichtig, dass man über Probleme und Herausforderungen spricht. Ich glaube, das machen wir bei uns in Deutschland sowieso automatisch. Aber auch mal über Erfolge. Dass man sagt, hey, das ist gut gelaufen, das Projekt läuft, die Sache konnten wir gut abschließen, der Kunde hat sich positiv geäußert. Das fördert einfach in das Vertrauen von der Zusammenarbeit vom ganzen Team. Der nächste Punkt, den man machen kann, um Teams resilienter zu machen, ist immer wieder die individuellen Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder zu stärken. Das kann zum einen sein, dass man die Stärken einfach herausstellt, so wie ich es gerade hatte, ne? Mit meinem Netzwerk, dass mich dann da vielleicht mal drauf hinweist, meine Freunden. So kann ich das als Führungskraft natürlich auch mit den Leuten in meinem Team machen. Aber was hier auch reinspielt, ganz wichtiger Punkt, ist regelmäßig in Weiterbildung und Weiterentwicklung von jedem Teammitglied zu investieren. Also nicht nur, weil ja immer neue Anforderungen kommen und man einfach neue Sachen dazulernen muss, sondern auch um das Skillset einfach zu festigen. Und je besser die individuellen Fähigkeiten ausschauen, umso besser ist dann natürlich auch, umso besser steht das gesamte Team da, ne? Von daher sind Workshops, Schulungen, regelmäßiges Feedback sind einfach so Tools, die man einsetzen kann, um die Kompetenzen von den Mitarbeitern zu erweitern und damit natürlich auch besser vorbereitet auf künftige Herausforderungen zu sein. Ein weiterer Punkt, und das habe ich bei der Kommunikation schon so ein bisschen mit anklingen lassen, ist das Thema Teamzusammenhalt und Unterstützung innerhalb des Teams. Das können zum einen die klassischen Teambuilding-Aktivitäten und Veranstaltungen sein, informelle Zusammenkünfte. Vor einigen Folgen habe ich mal über unseren Corporate Volunteering Tag gesprochen, der da auch total mithilft, einfach Beziehungen innerhalb vom Team aufzubauen und auch zu stärken. Und man hat ein ganz anderes Zugehörigkeitsgefühl und ein Gefühl von gegenseitiger Unterstützung. Und das kann wieder die Resilienz des Teams erheblich erhöhen, weil man darauf einfach in schwierigen Zeiten unbewusst zurückgreift. Also weil man unbewusst weiß, hey, zu dem habe ich ein gutes Verhältnis, der lässt mich jetzt nicht hängen, wir machen das jetzt gemeinsam. Geht einem ja selber auch oft so, ne? Dass man mit schwierigen Themen dann eher zu Leuten geht, mit denen man sich gut versteht, damit die einem unterstützen oder dass man sich mal austauschen kann. Und umso wichtiger ist natürlich, dass ein Team das zusammenarbeiten soll und zusammen Schwierigkeiten klären soll oder meistern soll, dass die sich untereinander aufeinander verlassen und eine gute Beziehung zueinander haben. Der nächste Punkt ist das Setzen von Zielen, die realistisch, aber auch so ein bisschen herausfordernd sind. über das Thema Ziele, Targets, KPIs. Da könnte ich stundenlang drüber reden, über die Sinn und Sinnhaftigkeit. Ja, die Sinnhaftigkeit und Nichtsinnhaftigkeit. Aber was einfach unbestritten ist, Ziele geben eine Richtung vor. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ja, Ziele brauchen wir nicht, das nervt mich sowieso. Es ist absolut deprimierend, wenn wir immer nur drüber reden, was wir nicht geschafft haben, weil die Ziele zu herausfordernd waren. Ja, dann macht halt jeder, was er will, dann geht auch nichts vorwärts. Und die Planlosigkeit nimmt überhand. Also Ziele ganz wichtig, um dem Team eine Richtung zu geben und auch eine Motivation zu setzen. Und dabei aber gleichzeitig zu schauen, es muss ein bisschen eine Motivation sein, das zu erreichen. Ein bisschen eine Challenge braucht man schon. Aber wenn es einfach klar ist, dass das nichts wird, dass das von Anfang an unrealistisch ist, dann setzt irgendwann die Frustration wieder ein. Ne? Und das möchte man natürlich vermeiden. Aber grundsätzlich sind herausfordernde und erreichbare Ziele aber eine Motivation fürs Team, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und stärken dann auch wieder das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ah, da schau her, was wir als Team erreicht haben. Wir haben an etwas gearbeitet, wir haben uns unserem Ziel genähert. Wie bei der persönlichen Resilienz vorhin auch. Ne? Wir sind nicht Opfer unserer Umstände, sondern wir können Einfluss darauf nehmen. Der letzte Punkt ist die Fehlerkultur. Es ist klar, es ist immer wünschenswert, dass immer alles super läuft. Das ist aber halt nicht der Fall. Fehler passieren. Und für die Resilienz von dem Team ist es ganz, ganz wichtig, dass mit Fehlern ordentlich umgegangen wird, dass eine Atmosphäre herrscht, dass man sagt, hey, pass mal auf, wir brauchen hier keinen Fehler unter den Teppich zu kehren, es kommt hier kein Kopf unter. Aber wir müssen uns das mal gemeinsam anschauen, um zu schauen, was ist schiefgelaufen, um zu gucken, welche neuen Ansätze können wir mal ausprobieren, ohne dass da so eine Angst von Misserfolg da ist bei den Leuten. Ne? Also ohne, dass die Leute einfach Angst haben, Fehler zu machen. Und wenn das aber gut funktioniert, dann hast du ja auch wieder diesen Effekt, durch neue Ideen können ja dann richtig gute Innovationen für deinen Arbeitsbereich oder für dein Unternehmen dann auch bei der ganzen Sache rauskommen. Jetzt sind wir durch mit unserem kleinen Selbstcheck und Teamcheck. Ich bin gespannt, was bei euch rausgekommen ist, was so Punkte sind, wo ihr sagt, oh ja, da läuft es bei mir schon richtig, richtig gut. Aber auch so Sachen, wo ihr vielleicht denkt, ja, da hat sie einen Punkt. Das gehe ich die nächsten Wochen und Monate mal an. Ganz herzliche Einladung, die Sache mit mir gemeinsam anzugehen. Ich habe ja gesagt, es gab einen kleinen Auslöser für mich, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige. Mein Schwerpunkt wird tatsächlich die Achtsamkeit sein und die körperliche Gesundheit. Ich möchte ein bisschen besser darauf achten, frühzeitig Pausen zu machen, nicht erst Pause zu machen, wenn es schon zu spät ist, sondern schon deutlich davor. Ich hatte nämlich letzten Donnerstag den... Entschuldigung, ich muss jetzt schon lachen, wenn ich da dran denke. Also wirklich den peinlichsten Moment meiner bisherigen Karriere. Wenn ich schon peinlichere hatte, dann hat sich da schon der Mantel des Vergessens drüber gelegt. Liebe Kollegen und Kunden, ich möchte nicht daran erinnert werden, wenn ich einen peinlicheren Moment hatte. Vielen Dank. Ich habe letzten Donnerstag so einen, ja, Bürotag gehabt. Der ganze April war bei mir von relativ vielen Veranstaltungen geprägt. Ich war viel unterwegs, was mir zum einen riesig Spaß macht, was zum anderen aber auch bedeutet, dass viele Sachen einfach liegen bleiben, weil ich ja nur eine Sache gleichzeitig machen kann. Und wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung bin, kann ich mich nicht um Reports oder E-Mails oder Anfragen oder sonstige Themen kümmern. Und da bleibt eben manches liegen. Letzten Donnerstag weist mich dann eine brandneue Ansprechpartnerin vom Kunden, ich hatte mit der Frau noch keinen Kontakt vorher, darauf hin, dass bei ihr auch noch ein Thema offen ist. Und ich hatte schon so 70 offene Tabs gefühlt und dachte, oh mein Gott, wie konntest du das vergessen? Nein, Kunde, müssen wir sofort, ja, alles klar, ich muss die anrufen, wir müssen es klären. und schaue in meinen Kalender und denke mir, ah, heute ist Donnerstag, ich rufe sie morgen um 1 an. Ich schreibe ihr eine E-Mail, hallo Frau Schmidt, danke für Ihre Nachricht, es tut mir wirklich leid, dass Sie da so lange warten mussten. Ich würde mich morgen um 13 Uhr bei Ihnen melden, ist das in Ordnung? Schreibt mir Frau Schmidt, die natürlich nicht Frau Schmidt heißt, zurück. Ja, Frau Söhnlein, danke. Morgen 13 Uhr klappt bei mir nicht. Ich könnte morgen 8 Uhr in der Früh vorschlagen oder dann am Dienstag um 14 Uhr. Ich dachte mir, ah, okay, Dienstag, ah, da haben wir Audit, da haben wir noch den Termin und jenen Termin. Da muss ich mal schauen, klappt 14 Uhr. Schau in meinen Kalender. Ah ja, okay, 13 Uhr ist da Schluss, schaffe ich 14 Uhr, kein Problem. Und schreibe Frau Schmidt zurück. Hallo Frau Schmidt, ja, vielen Dank für den Vorschlag. Kein Problem, dann würde ich mich am Dienstag um 13 Uhr bei Ihnen melden. Klick auf Senden und denke mir so, du hast jetzt 13 Uhr geschrieben. Die Frau wollte ich doch um 14 Uhr sprechen. Mach die E-Mail nochmal auf, antworte nochmal drauf und schreib einfach nur zurück. 14 Uhr natürlich mit 5 Ausrufezeichen. Was ja schon mega professionell war. Abends schließe ich dann mein E-Mail-Programm und kriege dann so ein Pop-Up-Notification. Du hast eine ungesendete E-Mail. Möchtest du diese noch schicken? Ich schaue mir die E-Mail an. Hallo Frau Schmidt, danke für Ihre Nachricht. Dann melde ich mich am Dienstag um 13 Uhr bei Ihnen. Ich hatte die E-Mail mit dem Tippfehler nie weggeschickt. Die zweite E-Mail, die ich einer neuen Kundin geschickt hatte, jemals war 14 Uhr mit 5 Ausrufezeichen. Also ich meine, jetzt kann ich drüber lachen, vor allem weil Frau Schmitz auch mit Humor genommen hat. Aber in dem Moment dachte ich auch wirklich, oh mein Gott. Das war ja der schlimmste erste Eindruck aller Zeiten. Ja, und da war mir klar, okay, du machst so viele Sachen gleichzeitig. Deine Leistungsfähigkeit, Eva, ist im Moment absolut null gegeben. Jetzt mal 2 Schritte zurück und wieder ein bisschen besser auf dich selbst achten. Ja, so kam das zum heutigen Selbstcheck zum Thema Resilienz und Leistungsfähigkeit steigern. Ich hoffe, du hattest heute wieder viel Spaß bei der Folge. Freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine gute Bewertung da, auf welcher Plattform auch immer du das hörst. Und dann freue ich mich, wenn du in 2 Wochen wieder reinhörst zur nächsten Folge.